SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Auftakt zum Prozess im Mordfall Lübcke. Der rechtsextreme mutmaßliche Täter steht seit dem Morgen in Frankfurt vor Gericht. Unsere Korrespondentin ist dabei. Trübe Aussichten für die Schweizer Wirtschaft. Die Konjunkturforschungsstelle KOF rechnet nicht mit einer raschen Erholung. Zunehmende Spannung zwischen Nord- und Südkorea. Heute hat der Norden ein Verbindungsbüro an der Grenze gesprengt. Wir fragen unseren Korrespondenten, was das bedeutet. Und Vorwürfe von Grenzüberschreitungen und eine heimliche Liebesaffäre. Die evangelische reformierte Kirche und ihr Skandal sind Thema heute im Tagesgespräch um 1. Im Studio Brigitte Kramer, guten Mittag. Fast auf den Tag ein Jahr ist vergangen, seit der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Hauses aus nächster Nähe erschossen wurde. Mutmaßlicher Schütze ist ein vorbestrafter Rechtsextremer, der die Tat aus Hass und Fremdenfeindlichkeit begangen haben soll. Der Mord an Walter Lübcke hat ganz Deutschland erschüttert. War es doch das erste Mal, dass ein Politiker einem mutmaßlich rechtsextremen Mord zum Opfer fiel. Heute Vormittag nun hat in Frankfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter und einen mutmaßlichen Gehilfen begonnen. SRF-Fernsehkorrespondentin Bettina Ramsayer verfolgt den Prozess für uns. Ich habe Sie kurz vor der Sendung gefragt, Sie sind am Gericht, aber nicht im Saal. Das Interesse an diesem Prozess ist offenbar riesig.
Ja, also als ich heute Morgen um 5:45 mich in die Schlange gestellt habe, da waren schon Dutzende Journalisten vor mir. Da haben zum Teil welche übernachtet vor dem Gerichtsgebäude. Es gibt sehr restriktive Zugangsbedingungen wegen Corona und entsprechend kommen auch nicht alle in den Gerichtssaal. Ich höre zum Beispiel jetzt nur eine Audioübermittlung in einem Mediensaal.
Zum Auftakt heute sollte die Anklageschrift verlesen werden. Was genau wirft der Generalbundesanwalt dem Angeklagten vor?
Es gibt ja zwei Angeklagte. Es gibt den Hauptangeklagten Stefan E. Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass er Walter Lübcke getötet hat. Er klagt ihn deswegen an wegen vollendetem Mord sowie diversen Verstößen gegen das Waffenrecht. Und es gibt den zweiten Angeklagten Markus H. Der soll vorsätzlich Hilfe geleistet haben zur heimtückischen Tötung aus niederen Beweggründen. Die Anklageschrift, die wurde bisher nicht verlesen. Es gab diverse Anträge der Verteidigung. Die wollen das Verfahren verschieben, unter anderem wegen angeblicher Befangenheit des Richters. Auch die Vorbereitungszeit habe nicht ausgereicht, um alle Akten durchzusehen. Das Verfahren umfasst über 90.000 Seiten an Unterlagen. Allein die Anklageschrift ist über 300 Seiten lang.
Der Hauptbeschuldigte hat ja zunächst ein Geständnis abgelegt, dieses dann aber widerrufen. Was bedeutet das für den Prozess?
Der Generalbundesanwalt hielt dieses erste Geständnis für glaubwürdig. Er hält Stefan E. für den Täter. Der hatte zuerst angegeben, er habe Walter Lübcke wegen seiner Äußerungen zur Flüchtlingsthematik gezielt getötet, um ihn zu bestrafen, und er habe alleine gehandelt. Später behauptete er dann, der zweite Angeklagte sei dabei gewesen und habe Walter Lübcke aus Versehen getötet. Das Gericht muss jetzt beurteilen, welche Version stimmt. Die Schwierigkeit ist natürlich jetzt ohne Mitwirkung des Hauptangeklagten Stefan E. Der schweigt jetzt nämlich.
Eben dieser Angeklagte ist ja bereits einschlägig vorbestraft. Was weiß man denn über ihn und seine rechtsextreme Gesinnung?
Stefan E. ist verstrickt in die rechte, gewaltbereite Szene Deutschlands. Das weiß man. Er hat Verbindungen zur rechtsextremen Kampftruppe Combat 18. Die wurde mittlerweile verboten durch den Innenminister Horst Seehofer. Es gab auch Verbindungen möglicherweise zur Terrorgruppe NSU, die in den 2000ern mehrere Morde verübte. Und er hat mehrfach Gewaltdelikte begangen aus rassistischen Motiven. Er wurde dafür auch verurteilt.
Der Mord an Walter Lübcke hat in Deutschland erneut ein Schlaglicht geworfen auf die rechtsextreme Szene im Land. Welche Erwartungen sind mit dem Prozess verknüpft, da auch mehr zu erfahren über mögliche Vernetzungen, auch über politische Verantwortung im Umgang mit Rechtsextremismus?
Diese Erwartungen, die sind hoch. In den letzten Jahren wurde immer klarer, die rechtsextreme Szene in Deutschland ist vernetzt. Es gibt zwar keine klare Struktur, auch keine Führung, wenn man so will, aber es gibt diverse Querverbindungen zwischen einzelnen Organisationen und auch in diesem Fall die angesprochenen Verbindungen möglicherweise zur Terrorgruppe NSU. Der Verfassungsschutz hat da einen tiefen Einblick, hält diese Erkenntnisse aber unter Verschluss. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass man darüber mehr erfährt. Denn in Deutschland gibt es über 12.000 gewaltbereite Neonazis. Und die rechtsextreme Gewalt hält der Innenminister Seehofer für die zurzeit größte Bedrohung.
Heute also hat der Prozess im Fall Walter Lübcke begonnen. Ganz kurz vielleicht noch, wie geht es jetzt weiter?
Das Verfahren umfasst, wie gesagt, 90.000 Seiten an Unterlagen. Also allein die Anklageschrift ist über 300 Seiten lang. Das wird dauern. 32 Hauptverhandlungstermine sind jetzt vorerst mal angesetzt bis Ende Oktober. Das könnte aber noch länger dauern, weil das Verfahren möglicherweise unterbrochen wird. Also ein Urteil ist frühestens nächstes Jahr zu erwarten.
Aus Frankfurt Bettina Ramseier, Deutschland-Korrespondentin von Fernsehen SRF. Der Ständerat hat am Vormittag Entscheide zur Armee getroffen. Dazu nun mehr in der Nachrichtenübersicht. Bitte, Michael Wieland.
Der Ständerat hat, wie zuvor der Nationalrat, einer Verlängerung des sogenannten Swisscoi-Einsatzes zugestimmt. Damit beteiligt sich die Schweizer Armee weiterhin an der Friedenssicherungstruppe im Kosovo. Der Einsatz soll bis mindestens Ende 2023 dauern. Zudem soll der Bestand von 165 auf 195 Armeeangehörige aufgestockt werden. Der Einsatz der Swisscoi liege im Interesse der Schweiz, befand die Mehrheit des Ständerates. Sollte die Lage im Kosovo eskalieren, müsste mit einer Flüchtlingswelle gerechnet werden. Und weiter hat der Ständerat dem Budget der Armee für die kommenden 4 Jahre zugestimmt, dies einstimmig. Das Budget umfasst 21,1 Milliarden Franken, das ist etwas mehr als im letzten Budget. Weiter hat der Ständerat zusätzlich 2,7 Milliarden Franken bewilligt, um Rüstung und Material zu beschaffen, sowie für Immobilien. Diese Vorlage geht nun an den Nationalrat. Die Demonstrationen mit tausenden Menschen in der Schweiz beschäftigen die Politik weiter. Die Polizei könne Grossdemonstrationen kaum auflösen, das sagte der Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren Urs Hoffmann gegenüber SRF. Die vom Bundesrat festgelegte Obergrenze von 300 Personen für Versammlungen sei nicht praktikabel.
Mir scheint es zum Beispiel möglich und auch zumutbar, und ich würde dann auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer solchen Kundgebung appellieren, dass Masken getragen werden müssen.
Die SVP fordert vom Bundesrat, sämtliche Restriktionen für Gewerbe und Wirtschaft aufzuheben. Passiere das nicht, dann müssten weitere Grossdemonstrationen unterbunden werden, teilte die SVP mit. Wer in der Schweiz früher ungeschützt mit Asbest arbeitete und später daran erkrankt ist, kann beim Entschädigungsfonds für Asbestopfer Geld beantragen. Nun meldet die zuständige Stiftung, dass ja möglicherweise schon Ende nächsten Jahres das Geld ausgehen könnte. Letztes Jahr habe die Stiftung aus der Wirtschaft zwar noch gut 11 Millionen Franken an Spenden erhalten, gleichzeitig seien aber so viele Entschädigungen an Opfer ausbezahlt worden wie noch nie, insgesamt 4,8 Millionen Franken. Für die Zukunft rechnet die Stiftung mit weiter steigenden Gesuchen von Opfern, da Krebserkrankungen durch Asbest zeitlich verzögert auftreten würden. Unwetterschäden etwa durch Überschwemmungen und Murgänge sind in der Schweiz letztes Jahr stark zurückgegangen. Das zeigt die Bilanz der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Mit einer Schadenssumme von 85 Millionen Franken sei das vergangene Jahr insgesamt ein schadenarmes gewesen, bilanziert die Forschungsanstalt. 2018 waren es noch 200 Millionen Franken gewesen. Die Corona-Pandemie und die Massnahmen gegen das Virus führen auch bei den öffentlichen Finanzen zu sinkenden Einnahmen. Nun legt die Stadt Zürich eine erste Schätzung vor. Demnach wird die Stadt bis Ende Jahr knapp 320 Millionen Franken weniger einnehmen als budgetiert, knapp 230 Millionen Franken weniger an Steuern und knapp 90 Millionen Franken weniger an Gebühren. Und an der Grenze zwischen Indien und China ist eine Auseinandersetzung zwischen Soldaten der beiden Länder eskaliert. Dabei seien 3 indische Soldaten getötet worden, teilte die Armee Indiens mit. Ob es auch Opfer auf chinesischer Seite gab, ist nicht klar. Der Vorfall ereignete sich an der Grenzregion Lakda im Himalaya. Dort ist es bereits mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen. Und der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag gibt es auch im Osten sonnige Abschnitte. Besonders über den Bergen gibt es Quellwolken und einige Schauer, lokal auch Gewitter. Morgen zunächst im Westen, später auch im Osten und Süden verbreitet nass. Davor und danach gibt es sonnige Abschnitte. Heute im Norden rund 22 Grad, morgen um 17 Grad. Im Süden heute mit Nordföhn um 26, morgen um 21 Grad.
Grenzöffnungen in fast ganz Europa, offene Läden und Restaurants, Demonstrationen. Es scheint fast so, als ob die neue Normalität ganz die alte sei. Aber der Eindruck täuscht. Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sind schwer getrübt. Dieses Bild zeichnen die neuen Prognosen des Bundes und der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Bei aller Unsicherheit der Prognosen mit einer raschen Erholung auf das Niveau vor der Corona-Krise ist nicht zu rechnen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Dieser Einbruch ist massiv. Das bestätigen die Wirtschaftsdaten und das stellen auch die neuen Prognosen klar. Um gut 6% werde die Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen, bevor nächstes Jahr, wenn alles gut geht, die Erholung komme, mit einem Plus von knapp 5%. So lautet die Vorhersage, die das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO heute veröffentlicht hat. Recht ähnlich sieht es die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH in Zürich. Klar ist auch, nächstes Jahr dürften im Schnitt sogar noch mehr Menschen arbeitslos gemeldet sein als dieses Jahr, bestätigt Erik Scheidegger, Chefökonom des Bundes und Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik des SECO. Diese schwierige Lage am Arbeitsmarkt drücke schon heute auf die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten.
Der Einbruch des privaten Konsums jetzt in diesem Jahr wird historisch hoch sein. Und weil eben die weitere Arbeitsmarktentwicklung eher düster ist, da werden sich die Konsumentinnen und Konsumenten in ihren Ausgaben wahrscheinlich eben auch im zweiten Halbjahr sehr zurückhaltend erweisen.
Anders gesagt, wer befürchten muss, seine Stelle zu verlieren, gibt weniger Geld aus. Das bremst die Konjunktur zusätzlich. Verunsicherung spüren aber nicht nur die Arbeitnehmenden und die Firmen, die sich deshalb mit Ausgaben und Investitionen zurückhalten. Mit besonders großer Unsicherheit kämpfen auch die Ökonominnen und Ökonomen. Sie müssen Annahmen treffen über die künftige Entwicklung, wissen aber nicht, mit welchen Annahmen sie ihre Prognosemodelle effektiv füttern sollen in dieser außergewöhnlichen Lage. Chefökonom Erik Scheidegger vom SECO.
Die weitere Entwicklung der Pandemie ist die große bekannte Unbekannte.
Bekannte Unbekannte, sagt er, weil eben nur gewiss ist, dass man den Verlauf der Pandemie nicht wirklich vorhersagen kann. Vorläufig gehen nun die Ökonomen des Bundes für ihre Prognose davon aus, die Corona-Fallzahlen würden nicht erneut stark nach oben klettern. Eine zweite Welle bleibe also aus. Aber ob es so kommt, kann natürlich niemand wissen. Diese Schwierigkeit bei der Prognosearbeit kennt auch Jan Egbert Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH in Zürich.
Das sind außerordentliche Situationen, die wir so noch nie erlebt haben und deshalb unsere Modelle natürlich auch weniger zuverlässig sind.
Das heißt, mit dieser besonderen Unsicherheit in einer außergewöhnlichen Lage müssen die Wissenschaftler ebenso wie die breite Bevölkerung und die Firmen leben.
Vor 1, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Corona-Kredite müssen innerhalb 5 Jahren zurückbezahlt werden. Eine Verlängerung lehnt das Parlament ab, die Gründe gleich. Und bei der Entwicklung von Computerspielen ist Polen ganz vorn mit dabei. Warum dem so ist und warum Games made in Polen oft eine düstere Sache sind. Unsere Geschichte kurz vor 1. Für zehntausende Schweizer Unternehmen war es Rettung in grosser finanzieller Not. 135'000 Firmen haben bisher in der Corona-Krise von ihrer Bank einen Überbrückungskredit erhalten. Sie haben maximal 5 Jahre Zeit, den Kredit zurückzubezahlen. Viele hätten sich eine längere Frist gewünscht. Das aber hat das Parlament heute definitiv abgelehnt. Ebenso die Forderung nach einem garantierten Zinssatz von 0%. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Für rund 16 Milliarden Franken seien zurzeit Bankkredite beansprucht worden, vor allem von Kleinstfirmen, rapportierte Finanzminister Ueli Maurer heute Morgen im Ständerat. Noch bis Ende Juli können Gesuche gestellt werden. Und dabei bleibt es bei den Konditionen, wie sie der Bundesrat ursprünglich definiert hat. Eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist von 5 auf 8 Jahre, wie sie der Nationalrat Anfang Mai gutgeheißen hatte, lehnte der Ständerat heute Morgen diskussionslos ab. Zweck der Notkredite sei es, notleidenden Unternehmen Zeit zu verschaffen, sagte Finanzminister Maurer.
Aber es kann nicht Aufgabe des Bundes sein, hier als Darlehensgeber über längere Zeit zu fungieren.
Ebenfalls abgelehnt hat der Ständerat die Forderung des Nationalrates, den Kreditnehmern nicht nur im ersten Jahr einen Zins von 0% zu garantieren. Chancenlos blieb die Minderheit, die sich für den Nullzins über die ganze Laufzeit von 5 Jahren eingesetzt hatte. Ziel sei es ja, dass die Kredite wieder zurückbezahlt würden, sagte SP-Ständerätin Eva Herzog für die Minderheit.
Wenn der Kreditnehmer die Kreditnehmerin 0% Zinsen bezahlt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie zurückzahlen kann, höher.
Doch der Ständerat ließ sich von den Argumenten von Finanzminister Maurer überzeugen, der einerseits darauf hinwies, dass der Zins in den nächsten 5 Jahren kaum über 0% steigen werde. Und falls doch, dürfe man nicht eine Gruppe von Unternehmen anders behandeln als den Rest. Denn die Corona-Kredite seien
eine Nothilfe und nicht eine Gratisfinanzierung und damit eine Wettbewerbsverzerrung.
Mit der Ablehnung des Ständerates steht definitiv fest, Corona-Kredite müssen innerhalb von 5 Jahren zurückbezahlt werden. Und sollte das Zinsniveau in der Schweiz wider Erwarten steigen, dürften die Banken dies auf die Kreditnehmer überwälzen, wenn sie das möchten.
Alle Ansteckungsrisiken minimieren, diese Devise hat uns zu Individualreisenden gemacht. Wer konnte, mied den öffentlichen Verkehr. Man stieg ins Auto oder aufs Velo. Der ehemalige Covid-19-Delegierte des Bundes, Daniel Koch, sagte es so.
Die Mobilität ist wahrscheinlich vor allem im Velobereich und im Automobilbereich zu verzeichnen.
Das war vor einem Monat. Wird das auch so bleiben? Dieser Frage ist Inlandredaktorin Christine Wanner nachgegangen.
Die neue Realität bei der Mobilität in der Schweiz hat verschiedene Interessengruppen euphorisiert. Neben der politischen Linken und der Velolobby auch Regierungsmitglieder der Städte, welche die Gunst der Stunde nutzen wollen. Zum Beispiel sagt in Freiburg Pierre-Olivier Nobs von der CSP, jetzt oder nie.
Agissons, agissons. Et ce, aussi vite que possible, c'est le moment ou jamais.
Oder in Zürich will Richard Wolf von der Alternativen Liste den Velos mehr Platz geben.
Darum bleibt uns am Schluss nichts anderes als die Velo-Infrastruktur auf Kosten von Parkplätzen und von Fahrspuren zu verbessern.
Die Zahlen scheinen Ihnen recht zu geben. Der Veloverkehr hat in der Corona-Zeit stark zugelegt. Diverse Prognosen gehen deshalb davon aus, dass der Velotrend anhalten wird. Ein Forschungsprojekt der ETH und der Universität Basel erfasst seit rund 2 Jahren das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung mittels Tracking. Für die Corona-Zeit stellt Beat Hintermann, Co-Leiter des Projekts und Professor für Umweltökonomie in Basel, fest.
Das sind erstens Reisen fast ausschließlich zu Freizeitzwecken, das heißt vor allem am Wochenende und unterhalb des Tages, also nicht zu normalen Pendelzeiten. Und zweitens, interessant, es wird getrieben durch die reicheren Haushalte. Wohingegen die ärmeren 40%, bei denen sehen wir eigentlich keinen Veloboom.
Will heißen, der Veloboom findet in der Freizeit statt. Wer derzeit arbeiten geht, nimmt das Auto. Hier sind die Zahlen schon fast wieder auf dem Stand von vor der Krise, sodass der Touring-Club auf den zunehmenden Pendlerverkehr und den möglichen Stau hinweist. Der öffentliche Verkehr hat sich hingegen noch nicht erholt vom massiven Einbruch. Beat Hintermanns Analysen zeigen erst 35% im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Die großen Transportunternehmen SBB, BLS und Postauto nennen aktuell höhere Zahlen. Sie geben je rund 50% der sonst üblichen Passagiere an. Beim ÖV-Branchenverband Allianz Swisspass rechnet Sprecher Thomas Ammann bis Ende Jahr nicht mit einer vollständigen Erholung. Doch er hofft auf einen Effekt zu den Spitzenzeiten.
Der öffentliche Verkehr ist seit Jahren bestrebt, diese Spitzen zu glätten. Und das könnte ein positiver Effekt aus dieser Krise sein, dass wir in diesen Bestrebungen einen Fortschritt machen können.
Dafür reicht allerdings ein Homeoffice-Tag pro Woche nicht. Vorsichtig äußert sich Wirtschaftsexperte Beat Hintermann.
Wenn Homeoffice auch in Zukunft vermehrt genutzt wird, dann wird es einen nachhaltigen Effekt auf die Mobilität haben. Was wir nicht sagen können, ist, wie die Firmen reagieren oder ob die Firmen tatsächlich bereit sind, dass ihre Angestellten vermehrt von zu Hause aus arbeiten.
Anders Christian Lesser von der Universität St. Gallen, der Tourismus- und Verkehrsexperte, hält das für nicht realistisch.
Viele Leute müssen pendeln, weil sie stationär gebunden arbeiten, auch in Zukunft. Und Spitzen sind ja nur ein Erscheinungsbild unseres Tagesrhythmus, weshalb ich nicht davon ausgehe, dass wir diese brechen können.
Ähnlich ist seine Einschätzung zu weiteren Ideen, welche bisher chancenlos waren und nun wieder neu formuliert werden, etwa das Mobility Pricing oder nachhaltige Antriebssysteme. Für Lesser spricht alles dafür, dass wir bei Bahn, Bus oder Tram zurück zum bekannten Muster kommen.
Der öffentliche Verkehr als Massentransportmittel in einer urbanen Schweiz, so wie wir sie heute haben, ist in dem Sinne nicht wegzudenken. Und ich bin fest darüber überzeugt, dass wir früher oder später wieder zu den alten Mengen zurückfinden werden.
Denn der Platz auf den Straßen ist, wie gehört, begrenzt. Und anders als im Freizeitverkehr stören sich die Menschen in der Schweiz am Stau zu Berufspendelzeiten. Das heißt also, mit zunehmendem Alltag dürfte die neue Mobilität und die Euphorie verfliegen. Schließlich war sie ja ohnehin nur einer privilegierten Gruppe in der Freizeit vorbehalten.
Neun Minuten vor eins. Das Verhältnis zwischen Süd- und Nordkorea ist im Moment wieder besonders angespannt. Die jüngste Verstimmung ist ausgelöst worden durch eine Aktion südkoreanischer Aktivisten. Diese hatten Ende Mai Luftballons mit Flugblättern über die Grenze geschickt, Propaganda gegen das autokratische Regime in Nordkorea. Jetzt hat Nordkorea mit der Sprengung eines Verbindungsbüros reagiert. Ja, Martin Aldrovandi, worauf zielt diese Explosion ab?
Einerseits geht es um diese Aktivisten mit ihren Propagandaballons. Darüber ärgert sich die nordkoreanische Führung ja schon lange. Und andererseits könnte die nordkoreanische Regierung mit dieser erneuten gezielten Aktion, muss man ja sagen, auch versuchen, Druck aufzubauen auf Südkorea, auf die USA und auch um eben zu zeigen, wie ernst es ihr ist.
Was will Nordkorea mit diesem Druckmachen denn erreichen?
Ja, die Verhandlungen, die stocken ja seit dem gescheiterten Gipfel in Hanoi 2019. Da wurde man sich nicht einig. Die strengen Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea, die gelten nach wie vor. Die nordkoreanische Wirtschaft dürfte darunter leiden. Und wegen den Sanktionen kommen auch wirtschaftliche Kooperationen mit Südkorea nicht vom Fleck. Nordkorea will jetzt womöglich zeigen, dass man weiterhin mit dem Land rechnen muss. Und es ist sicher auch ein Signal an Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in. Südkoreas Nationaler Sicherheitsrat hat bereits reagiert und die Aktion von Nordkorea verurteilt und auch gewarnt, dass Nordkorea eben die Verantwortung tragen müsse für sein Handeln und auch für allfällige Konsequenzen.
Südkoreas Präsident Moon hat ja die Annäherung beider Länder forciert. Was bedeutet diese weitere Eskalationsstufe für ihn und seine Regierung?
Ja, nichts Gutes. Also wie Sie sagen, hat Moon auf diese Annäherung gesetzt und hat ja auch beachtliche Erfolge erzielt, zumindest dann also 2018, wenn wir da zurückdenken, als es dann zu dem Treffen zwischen, oder zu den Treffen, es waren ja mehrere Treffen zwischen ihm und Kim, als es dazu kam, da haben ganz viele Beobachter sehr euphorisch reagiert und optimistisch. Damals wurde dann auch die Einrichtung eben dieses Verbindungsbüros ja beschlossen. Also dieses Verbindungsbüro, das Nordkorea jetzt zerstört hat, das ist auch, deswegen hat das eine große symbolische Bedeutung. Und wenn die Beziehungen sich jetzt so weiter verschlechtern, sieht das auch für Moons Politik der Annäherung sicher nicht gut aus. Das ist dann auch eine Niederlage für ihn. Andererseits muss man auch sagen, die Beziehungen gingen auch schon in der Vergangenheit, also zwischen Nord- und Südkorea, auf und ab. Und auf groß gefeierte Annäherungen folgten dann später wieder Enttäuschungen. So gesehen ist es jetzt nicht allzu überraschend.
Sie sagen, diese Explosion habe auch eine große symbolische Wirkung. Jetzt verschärfen sich die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea ja seit Tagen und Nordkorea droht auch damit, wieder Soldaten in die bereits entmilitarisierten Zonen zu schicken. Wie ernst ist die Lage?
Es ist sicher sehr ernst, aber an einer richtigen militärischen Auseinandersetzung, sprich Krieg, da sind beide Seiten oder können beide Seiten nicht interessiert sein, sicher auch nicht Nordkorea. Ich denke, es handelt sich hier, wie gesagt, vielmehr um eine ganz gezielte Provokation, um dann von der anderen Seite eben mögliche Konzessionen zu erhalten.
Danke für diese Einschätzungen, Martin Aldrovandi. Die Corona-Krise ist für viele auch eine wirtschaftliche Katastrophe. Nicht aber für die Entwickler von Computerspielen. Sie profitieren davon, dass die Leute mehr Zeit haben zum Spielen. Mit Computerspielen aus Polen zum Beispiel. Denn nur China, Hongkong und Japan exportieren mehr Games als das ehemalige Ostblockland. Und das hängt auch mit der traurigen Geschichte des Landes zusammen, zeigt der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger.
For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food.
Für Soldaten geht es im Krieg um den Sieg. Für uns geht es ums Essen. Im Computerspiel This War of Mine kämpfen die Spieler ums Überleben in einer belagerten Stadt. Sie müssen schwierige Entscheidungen treffen. Raube ich andere aus und erhöhe meine Überlebenschancen? Oder bleibe ich anständig? Es ist unsere Form einer griechischen Tragödie, sagt Pavel Michowski vom Computerhersteller 11-Bit Studios.
Every decision you make can be seen as evil, but still you have to make those choices.
Was immer du entscheidest, scheint falsch, und doch musst du die Entscheidungen treffen. This War of Mine ist eines der Computerspiele, die Polens Regierungschef ins Schwärmen bringen.
Polska wyrosła na jedno ze światowych centrów tego.
Polen ist eine Art europäisches Silicon Valley der Computerspielbranche, sagt Mateusz Morawiecki in einem Videoclip. Und tatsächlich feiert die polnische Game-Industrie derzeit einen Erfolg nach dem anderen. Das wertvollste Unternehmen in Polen, seit kurzem CD Projekt, ein Spielehersteller. Der einzige Börsengang in Warschau während der Corona-Krise, ein Spielehersteller. Ein polnisches Computerspiel, die Vorlage für The Witcher, eine der erfolgreichsten Fernsehserien der letzten Zeit. So spektakulär die jüngsten Erfolge der polnischen Game-Industrie sind, so weit zurückgehen ihre Wurzeln, sagt Spieleentwickler Michowski.
Its roots go back to even 80s, when even despite the communist ruling the country.
Schon in den 80ern, noch unter den Kommunisten, haben Amateure in Polen die ersten Games entwickelt. Nach der Wende sind daraus die ersten Unternehmen geworden, die Vorläufer der heutigen Branchenriesen. Neben Russland und Bulgarien war Polen einer der Orte im Ostblock, an denen hervorragende Mathematiker und Programmierer ausgebildet wurden. Das sei bis heute ein entscheidender Grund für den Erfolg der polnischen Game-Industrie, sagt Michowski.
There is a solid number of really good programmers leaving the universities each year, so there are people we can really hire.
Das sind Leute, die wir direkt nach der Uni anstellen können. Leute auch, die neben ihren Programmierkünsten die polnische Eigenschaft mitbrächten, welche seit der Wende die Wirtschaft Polens insgesamt vorangebracht habe. Den Willen, auch scheinbar Unmögliches möglich zu machen. This War of Mine, dieser Überlebenskampf in einer belagerten Stadt, ist eine düstere Angelegenheit, so wie viele polnische Computerspiele. Ist auch das typisch polnisch? Der Spieleentwickler Michowski sagt, ja.
Looking back at Polish history, we understand how sometimes life can be bad and we kind of like stories about pain and suffering.
Die polnische Geschichte lehrt uns, wie schlecht das Leben sein kann. Deshalb erzählen wir so gerne Geschichten von Leid und Schmerz. Auch in Ihr Game, in diesen Überlebenskampf in einer belagerten Stadt, seien viele Familiengeschichten von Mitarbeitenden eingeflossen. Geschichten aus der Zeit, als die Nazis Warschau besetzten und zerstörten. In Zukunft allerdings werden die polnischen Spielehersteller weniger polnisch sein als heute.
The industry grew big enough that now we lack people, so we hire more and more employees from all around the world.
Die Branche ist so groß geworden, dass wir immer mehr Leute aus der ganzen Welt einstellen. Kann also sein, dass künftige Games aus Polen nicht mehr ganz so düster sein werden.
Roman Villingers Bericht hier im Rendezvous. Ja, und gleich bei uns eine heimliche Affäre zwischen zwei Kirchenleitungsmitgliedern, Vorwürfe der Grenzverletzungen, die Rücktritte der beiden Mitglieder. Die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz steckt in einer tiefen Krise. Wie soll das weitergehen? Darüber reden wir auf SRF 1 und 4 im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Michael Wieland.
In Deutschland hat der Prozess im Mordfall Lübcke begonnen. In Frankfurt stehen zwei rechtsextreme Männer vor Gericht. Dem mutmaßlichen Haupttäter wird vorgeworfen, vor gut einem Jahr den CDU-Politiker Walter Lübcke auf dessen Terrasse erschossen zu haben. Terroristische Straftaten sollen besser verfolgt werden können. Der Nationalrat unterstützt die Bestrebungen des Bundesrats, das Strafrecht zu verschärfen und die internationale Zusammenarbeit zu verstärken. Und dem Bundesamt für Gesundheit sind innerhalb eines Tages 15 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gestern waren es 14 neue Fälle gewesen. Nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind laut offiziellen Angaben bisher 1678 Personen. Das ist ein Todesfall mehr als gestern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.